Ja, Ostern, ich liebe es. Ich finde es einfach cool, weil es ist so oft verbunden, auch mit dem Frühling, mit dem schönen Wetter, mit Fröhlichkeit, mit Freude, mit Neu, mit einfach überhaupt. Und viele Leute gehen auch in Kirche und so weiter. Und das ist, ich finde das cool. Und als kleines Kind weiss ich noch, bei uns in Kirche, wo ich war, respektive da manchmal jetzt an vielen Orten, hat man denen so in dieser Fröhlichkeit gelebt. Auch, ich bin eigentlich in allen Kirchen, wo ich war, hat man so Mundart geschwätzt, wie ich jetzt auch Mundart schwätze. Und dann ist irgendein Moment gekommen, an Ostern, dann hat der Moderator oder der Pfarrer gesagt, Christus ist auferstanden. Und dann haben die ganze Menge gemurmelt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Genau, ungefähr so hat es gemurmelt. Und ich habe immer gedacht, ich als Kind habe dann gedacht, also so rede ich nicht in meinem Alltag. Er ist wahrhaftig auferstanden. So. Überhaupt das Wort wahrhaftig, oder? Und dann habe ich gedacht, heute Morgen mache ich meinen Predigtitel ohne wahrhaftig. Und habe nach einem Wort gesucht. Und das beste Wort wäre wirklich, finde ich, in der Schweiz. Hast du wirklich verstanden? Aber das passt nicht zu hochdeutschen Titel, darum habe ich mit echt übersetzt. Echt jetzt? Das ist so ein kleiner Ausspruch, der liebe ich unter den Jungen, oder? Echt jetzt? Ja, echt. Hast du wirklich verstanden? Okay, echt, wenn das wirklich stimmt, sagen mir Christen zu Recht, dann ändert damit alles. Wenn Gott gestorben ist für uns am Kreuz und wenn er auferstanden ist, dann ändert alles. Amen, genau. Jetzt müssen wir so richtig Amen sagen. Ich glaube, für uns als Christ ist es wie normal, und wenn wir jetzt, da wir daran glauben, dass Christus auferstanden ist. Und auch Ostern erst recht. Enttäuschungsfrei leben, wir fangen jetzt eine Reihe an. Es gibt so viele Sachen, die uns enttäuschen können. Und wie können wir mit dem umgehen, mit diesen Enttäuschungen? Und eine Enttäuschung ist schon die, nicht am Ostermorgen, so, aber vor und nachher, ich würde Gott gern oder Jesus gern mehr erleben. Und wieso hat er dies und jenes nicht gemacht? Und wieso kann ich ihn nicht so erleben wie andere? Oder wieso? Genau. Und ich glaube, man kommt auf den Punkt immer wieder, echt jetzt. Also, was bedeutet jetzt das, wenn er auferstanden ist? Und das ist das Thema für heute Morgen. Jetzt ich, als 18, 20 bis 20-Jähriger habe ich eine Jugendarbeit geleitet, eine ganz coole Sache in einer Landeskirche. Ich bin sogar anstelle von einem Lehrer, hochgesehenen Lehrer, bin ich in die Pfarrwahlkommission gewählt worden. Das war eine grosse Geschichte hier im Dorf, mit Abstimmen und all. Ich durfte da mit sein. Und ich war voll begeistert, logisch, für Jesus. Und das erlebt. Und ich habe ihn noch nicht lange, auch vor dieser Zeit, wirklich ganz, ganz tief erlebt. Er hat mir Sachen weggenommen im Leben, wo ich bis heute merke, das ist einfach mega cool. Und ich habe hier eine Zeit gehabt sogar. Und ab und zu geht es mir jetzt noch so, wenn ich noch schon an den Namen Jesus denke, da habe ich manchmal fast auch müssen heulen, auch in der Öffentlichkeit. Da habe ich mir ein bisschen müssen zusammenreissen und so. Auf jeden Fall weiss ich noch, wir sind Pfarrwahlkommission, das heisst, man trifft sich immer wieder als Kirchenvorstand. Plus ich Junge. Und wir sind die Pfarrer anschauen und haben geschaut, wer könnte passen zu unserer Kirche. Und eines Tages hat mich so eine ältere Frau heimgefahren und dann schaut sie mich so an während dem Fahren und sagt, weisst, ich finde dich und auch Junge mega cool. Wir sind dort mal 50, 60 Junge gsi in einer Landeskirche, wo es kleine eigentlich mega cool gsi. Auf jeden Fall, ich finde euch cool. Und was ihr macht, ist lässig. Und eure Leidenschaft ist gut. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, aber? Und so. Und danach sagt sie, aber? Ja, ihr trüllt euch nur um den Keiben Jesus. Ich höre es heute noch. Den Keiben Jesus. Wieso immer Jesus? Ist doch der Vater im Himmel. Da langt doch. Aber nein, ihr kommt. Und dann hat sie da angefangen zu erzählen. So. Ich habe sie auch gern gehabt. Das war eine liebe Glaubensschwester. Keine Frage. So. Aber dort habe ich das erste Mal so richtig gecheckt, wie das für manche Leute das Problem ist. Außer den Ostern. Der Keiben Jesus. Und im Grunde genommen ist es aber ehrlich unter uns gesagt: Der Jesus ändert alles. Und nur er. Gott durch ihn. und der Heilige Geist mit ihm. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben und er lebt wirklich auch da, heute in unserer Mitte, und der Heilige Geist vermittelt in uns. Und das verändert alles. Es geht nicht ohne der ohne Jesus. Es geht gar nicht ohne. Und das ist die grosse Botschaft. Und darum möchte ich mir noch mal ein bisschen Zeit nehmen, auch gerade für, nicht bloß für die Leute, die ernsthafte Zweifel haben, ob er wirklich auferstanden ist, sondern für uns alle, die ab und zu Zweifel haben, lebt er wirklich jetzt hier neben mir und mit mir? Möchte ich zum Anfang ein paar Sachen sagen, nochmal für uns als Fundament. Wie spannend das ist, dass Gott die ganze Welt bestätigt hat, er ist wirklich auferstanden. Wer will, kann an das glauben. Und es kann eigentlich niemand in dem ausweichen. Ich lese uns zwei Bibelstellen aber noch dazu, wo das Ganze darauf auch gegründet ist. Das eine ist der Römer 6, Vers 4. Der Römer, so ein bisschen das Fundament, sage ich jetzt, von unserer Lehre, von unserem Glauben. Römer 6, Vers 4. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen. Alles ändert sich. Und sollen nun auch so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Und dann finde ich einfach mega cool, da auch Ostern mal können zu lesen. 1. Korinther 15. Wir verkünden, da wird der nächste, genau. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unser ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube keine, wäre vergeblich. Da hat der Luther den übersetzt. Das andere ist Hoffnung für alle. Ich finde es mega cool. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles, was wir machen, inklusive der Gottesdienst, sinnlos. Sagt da der Paulus, zu Recht. Und unser Glaube an Gott wäre völlig vergeblich, wenn wir nur gerade ein bisschen die Philosophie glauben, dass es uns ein bisschen besser geht, wenn wir an ihn glauben. Obwohl er ja gar nicht lebt. Es wäre ja sinnlos. Wenn er nicht lebt, dann nützt uns der Glaube nichts. Ich finde, das muss man einfach zwischen dir wieder gehört haben. Jetzt aber, wie oft leben wir mit dem? Jesus hat gesagt zu den Jüngern, bevor er gegangen ist, ich bin im Fall jeden Tag bei euch. Matthäus 28. Jeden Tag. Ich bin immer bei euch. Immer. Ein kleines Beispiel. Ich durfte letzten Sommer ein bisschen viel bauen an einem Haus. Hat mir mega Spass gemacht. Und ich habe so einen Lennerman. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Das ist ein Multitool. Fast so gut wie Victorinox. Ich mache ja keine Werbung. Aber ich finde den Lennerman einfach mega cool. Charge, den habe ich schon ewig. Ist ein teurer gewesen, dort zu malen und so. Und ein grosser, kloben Ding, so. Und eines Tages habe ich den nicht mehr gefunden. Und genau an dem Tag hätte ich fast alle Stunden mal gebraucht. Habe ich ihn nicht mehr gefunden. Man denkt, das gibt's ja nicht. Das alte, ehrwürdige Ding, wo mir so viel dient hat, wo mir so treu zu mir gestanden ist, wo mir so viel Dienst da hat, jetzt habe ich es einfach verloren. Und ich weiss nicht mehr, ob am gleichen Tag oder am anderen Tag, gefühlt, ersten Tag, ein paar Tage später, habe ich in meiner Arbeitshose gemerkt, dass ich den im Sack habe. Ich habe ihn einfach nicht da gehabt, wo er immer normal ist, wo ich rausnehmen und brauchen und so. Ich habe ihn im Sack gehabt, ich habe ihn dabei gehabt und nicht können brauchen. Und genauso kommt es mir vielmal vor, unser Christsein. Jesus, der lebt, ist bei uns, bei dir, aber wir bauen nicht auf dem auf. Wir rechnen nicht mit dem, dass er eigentlich da ist. Ja, manchmal wissen wir es gar nicht, dass er da ist, weil wir auch gar nicht dran denken, dass er ja könnte da sein. Jesus lebt, wir können auf ihn bauen. Jesus lebt, ich habe ein paar Beispiele, wo ich einfach bestechend dunkle und wo ich glaube, eben, wie schon gesagt, es tut uns gut, das uns vor Augen zu malen. Dass Jesus lebt, haben ganz viele auch nicht-christliche Quellen bezeugt. Das finde ich mega spannend. Das eine ist, was ich das nächste Bild zeigen vom Buddha, finde ich so spannend als Vergleich. Vom Buddha weiß man nicht einmal ganz genau, wann er gelebt hat. Man streitet sich noch drüber. Entweder 360 oder bis, weiß es nicht, 500, nein, nicht ganz. 540 oder 360 vor Christus. Jetzt die erste Sache, wo man schriftlich festgehalten hat, wer das der Buddha ist und was der gemacht hat, was der gelehrt hat, ist die erste Schrift, die man gemacht hat, sind 400 Jahre später, wo er gestorben ist. 400 Jahre später hat man da angefangen aufzuschreiben, wer er alles ist. Vorher hat man einfach von ihm allenfalls erzählt und so, aber 400 Jahre später hat man ihm, von ihm da geschrieben. Ich könnte jetzt auch noch ganz viele andere Beispiele bringen, das will ich nicht machen. Der Mohammed, der hat man erst 140 Jahre später, dann wäre wie wenn ich jetzt etwas aufschreiben würde, was mein Urgroßvater, den ich gar nicht mehr erlebt habe, gemacht hat. So. Anyway, aber wie hat es Gott gemacht? Wenn ich Gott wäre, dann glaub, könnte ich das nicht um ihn kommen und sagen, komm, ich lasse etwas droppen, dass die wollen, das schon merken, dass das ein bisschen wahrhaftiger ist, was Jesus gemacht hat, wie alle anderen Religionsstifter. Wie gesagt, wo man viel, viel später aufgeschrieben hat. Was ist passiert? Man hat Schriften gefunden. Die erste Papyrus, und zwar der Papyrus 123 war es, hat man gefunden, der ist wenige Wochen, vielleicht einen Monat oder so, wenige Wochen nachdem das passiert ist, hat man die geschrieben. Wenige Wochen, Monate nachdem, dass da, was der Paulus erlebt hat, in Korinth, hat man gefunden. Das heisst, nicht 400 Jahre später hat man es aufgeschrieben, sondern 2-3 Wochen später. Und was hat man gefunden? Zu den ersten Schriften haben gehört, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 6. Und ich finde das einfach fast ein Humor von Gott, dass man genau diese Schriften zuerst gefunden hat. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es auch schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Tut's mal, oder? Einige sind inzwischen gestorben. Und später ist er sein Bruder Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der es am wenigsten verdient hatte. Das heisst, es ist sowas von cool, dass Gott sagt, ja, bei allen anderen Religionen, ein paar Jahrhunderte später, haben sie etwas geschrieben über den Gründer und so. Ich habe schon wenige Schriften und ihr findet es gerade auch noch in der heutigen Zeit, wenige Wochen nachdem das da in Korinth passiert ist, der Paulus aufgeschrieben hat, Hut nach, ganz warm, die ganze Welt könnte es wissen. Aber es gibt noch viele andere Belege. Und da werde ich da jetzt auch aufdoppeln. In der Regel im Alpha Life, das ist bei unserem Kurs und so, gibt es eine Tabelle, die ich liebe. Und zwar ist es so, viele Schriften, also von, nicht bloß vom Christentum, aber vom Christentum erst recht, hat man abgeschrieben dann. Immer wieder abgeschrieben. Weil man hat hier noch keine Kopiergerät gehabt und das Papier ist auch nicht auf ewig gehalten und so weiter. Und eine Liste, und die Abschriften, die hat man ja gefunden auch in der neuen Archäologie, oder? Und jetzt ist es so, dass man zum Beispiel Abschriften oder Schriften gefunden hat vom Cäsar. Man hat 9 bis 10 Abschriften gefunden, 950 Jahre später von dem, was er gemacht hat. Das heisst, wir haben keine Schrift, die innerhalb von diesen 950 Jahren war, sondern wir haben eine Abschrift gefunden, die 950 Jahre nach dem Cäsar, aber niemand, und wir haben 6 bis 10 gefunden. Jetzt könnt ihr gerade mal schauen, im Neuen Testament hat man 5000 so Papier gefunden und sie sind alle so zwischen 130 bis 350 nach Christus, respektive 70 bis 280 Jahre nach Christus geschrieben worden. Am Cäsar hat man keine Zweifel. An Jesus, du verstehst. So. Spannend. Und noch die letzte Tabelle, die finde ich auch mega cool. Ein Markus Boos hat das einmal zusammengestellt. Das sind alles nicht-christliche Autoren umzieht Jesus und ein bisschen später. Ich habe da jetzt mal 50, aber ich habe geschaut, es gäbe noch viel, viel, viel mehr. Autoren, wo Jesus und seine Auferstehung erwähnen. Die meisten von denen glauben nicht dran, aber sie erwähnen, dass es passiert ist und dass da Leute erzählt haben und so weiter. 50 von den damaligen Historikern, und es gäbe noch mehr, wo alle bezeugen, Jesus Christus hat gelebt, von dem hat man erzählt. Ich finde das einfach eindrücklich. Jesus Christus ist wirklich auferstanden. Echt? Echt jetzt? Und wir können auf ihn bauen. Durch das, dass, wenn das alles stimmt, was ich denke, es stimmt, weil ich es selber erlebt habe, dann merkt man, dass da plötzlich eine Kraft ist, wo uns zum einen sagt, also, der Tod ist tatsächlich besiegt. Wir leben nicht nur auf Glück in diesen paar Jahren auf der Erde, sondern es gibt die Ewigkeit. Der Tod ist besiegt. Auch wir werden auferstehen. Aber auch der Tod, der in meinem Leben innen ist, die Sachen, die abgestorben sind in mir innen, die Sachen, wo ich vielleicht auch in Enttäuschungen innenlebe oder in Verletzungen innenlebe oder auch immer, da hat Jesus besiegt am Kreuz. Was am Kreuz, oder wenn das stimmt, und es stimmt, dann stimmt auch, dass Jesus uns tatsächlich mit dem Gott, dem Schöpfer der Welt, verbunden hat. Ich finde, eine der eindrücklichsten Geschichten, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Heiligtum verrissen. Und ich bin noch mal, heute Morgen noch mal schnell anschauen, wie gross das der war. Der war 18 Meter hoch. Der ist, glaube ich, fast dreimal, Andi, das ist, glaube ich, dreimal so hoch wie unseren Saal da, dreimal so hoch. Er war 9 Meter breit gewesen und Handbreite ungefähr 10 cm dick. Wenn man etwas hat müssen machen an dem, wenn man hat müssen aufmachen oder was auch immer, haben 300 Priester müssen mit dem Teil umgehen, hat es gebraucht. Jesus stirbt am Kreuz, ein riesen Schlanz und der Vorhang ist weg, abeinander und weg. Wo Gott einfach so by the way sagt, hey, ab jetzt kann jeder sich mit mir verbinden. Es gibt nichts Wahnsinniges. Du kannst auf mich bauen. Mit dem, dass wir jetzt mit Gott zusammen sind, das verändert alles. Das verändert meine Identität. Ich bin sein Kind. Ich bin von ihm geliebt. Ich bin sein Freund. Ich weiss noch, das vergesse ich nie mehr, ich habe ungefähr vor 30 Jahren einen neuen Freund kennengelernt und wir sind wirklich dicke Freunde geworden. Und eines Tages läutet er mir an, in einem ganz schweren Lebensmoment, wo er drin war. Wirklich. Und er hat gesagt, jetzt brauche ich dich, mein Freund. Und gell, wir sind ja Freunde für immer. Da ist mir total eingefallen. Und ich gesagt, aber auf jeden Fall. Und jetzt muss man gerade sagen, was passiert ist. Und es war wirklich schlimm gewesen, wenn er musste durchmachen und mit seiner Familie. Und ich durfte ihnen helfen. Als Freund und als Pfarrer, sage ich jetzt. Ihnen dürfen helfen durch die schwere Zeit. Und was mir aber geblieben ist und was bis heute so ist, gell, wir sind Freunde auf ewig. Und ich habe dann gedacht, wenn da Menschen schon einander so können zusprechen, und es ist ja so, wenn ich ein Problem habe und ihn brauche, dann steht er in einer Stunde zwei da. Zwei mit dem Auto. Und ich bin ihm. Wenn da Menschen schon können zueinander sagen, wie viel mal mehr hat das eine Bedeutung, wenn der Gott zu uns sagt, hey, ich bin dein Freund für immer, für ewig. Ich will das sein, kannst du auf mich zählen. Ich fahre nicht mit dem Auto daher, weil ich bin schon da. So. Also das ist die Aussage von Ostern. Zweite aus dem heraus, was ich noch sagen will, ist, wir können tatsächlich aus dem heraus unsere Stolpersteine, die wir auf dem Weg haben, mit ihm zusammen, können wir überwinden. Weil Jesus so verstanden ist. Weil er so verstanden ist, können wir sagen, weil im Römer 8 steht, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine Gewalt, und es geht noch so weiter, uns trennen können von der Liebe Gottes. Amen, genau so ist es. Und wenn wir aus dem Boden oben stehen, dann können wir immer wieder, können wir immer wieder die Stolpersteine überwinden und die kommen immer mal wieder. Das sind Stolpersteine von Zweifel. Hat er mich wirklich gern? Ist er wirklich nah? Hilft er mir wirklich irgendwann aus dieser Durststrecke raus? Wir können auch den Stolperstein Angst überwinden. Ich glaube, dass Angst vor der Zukunft, Angst vor der Gegenwart, dass wir dürfen auf den Boden stehen, immer wieder nein und sagen, nein, du bist ja verstanden, du bist da. Ich muss keine Angst haben und ich habe keine Angst, wenn du an meiner Seite bist. Wir müssen nicht auf Nummer sicher gehen und alles selber machen. Das ist wahrscheinlich eines der grössten Stolpersteine, nicht mit dem lebendigen Jesus zusammenleben. Wir können schon sau viel selber machen. Vor allem wir, die im Westen wohnen und in Europa, wir können mega viel machen. So langsam merken wir, glaube ich, auch ein bisschen, weltweit mit diesen Kriegen, mit diesen Nöten, die sind, nein, wir können, glaube ich, nicht alles machen. Und wenn es dann zu uns käme, merken wir definitiv, wir können eigentlich gar nichts machen. Wir brauchen Jesus. Und vielleicht einer der ganz grossen Stolpersteine ist der Stolperstein Enttäuschung, weil Jesus nicht das gemacht hat, was wir jetzt erhofft haben. Und Enttäuschung, ein Wort heisst ja, mit dort Täuschung enden. Irgendwie so, hä? Ent. Also Täuschung geht weg. So, oder? Ent. Täuschen. Und dazu muss man sagen, Jesus hat in seinem ganzen Leben mega viele Leute enttäuscht. Er hat mega viele Leute enttäuscht. Ich habe da eine kleine Liste gemacht, wo er schon zu seinen Lebzeiten enttäuscht hat. Er hat bei seiner Geburt schon eine riesen Enttäuschung gewesen. Kein Palast, kein riesen Trara, in einer armen Krippe. Seine Eltern hat er enttäuscht, er ist mit 12 einfach vorgelaufen, ohne irgendetwas zu sagen. Und als die Eltern ihn endlich mal gefunden haben, dann nachher im Tempel hat er gesagt, ich muss dort sein, wo der Vater ist. Egal. Er hat seine Familie enttäuscht, wo mal die Jünger gesagt haben, draussen, da sind noch mehr wie die 12, hey, deine Familie ist da, sie will mit dir reden. Wer ist meine Familie? Alle, die an mich glauben, sind meine Familie. So quasi, was geht mir meine Familie an? Er hat seine Elite enttäuscht. Die ja gerade gesucht haben, oder? Ja, ich liebe es eigentlich, wenn ich das zitieren kann, weil das darf man sonst nicht sagen. Ihr Schlangenbrut und Otterngezücht, so. Nur er darf sagen, leider. Einfach so. Und er hat aber auch Menschen enttäuscht, oder? Er hat eine Heilung, die die Jünger nicht machen können. Und er sagt nachher, was sind ja bloß für eine Generation, die Gott nicht zutraut? Wie lange muss ich euch noch aushalten? Sein Absolutzeitanspruch hat mega viele Leute enttäuscht. Ich bin der Einzige, der euch in den Himmel bringen kann. So quasi haben das Problem damit. Und er hat mit seinen Predigten enttäuscht. Auch da wieder, ihr Schlangenbrut, wie glaubt ihr, dann könnt ihr Höllen drinnen? Und er hat sogar dann seine Jünger, also die grosse Jüngerschar, so enttäuscht. Im Johannesevangelium wird das von dem berichtet, Johannes 6, dass ganz viele Leute gegangen sind, da steht geschrieben, die Hände, das nicht mehr mögen ertragen, wenn er predigt. Und Jesus sagte nachher zu Petrus oder zu den Jüngern, zu seinen 12, und ihr, was macht ihr? Der Petrus sagt nachher, wir haben alles aufgegeben für dich. Du hast Wort vom ewigen Leben, woher sollen wir gehen? Du bist auferstanden, du bist mit uns, woher sollen wir denn gehen? Er hilft uns, mit diesen Enttäuschungen fertig zu werden. Und vielleicht so die Stolpersteine von den Enttäuschungen, würde ich vielleicht noch sagen, die grosse Frage ist eben dann immer wieder, was genau suchen wir? Wenn wir so unterwegs sind, auch im Glauben. Suchen wir Wunder und Sensationen oder suchen wir Jesus? Was suchen wir im Gottesdienst? Suchen wir eine coole, lässige Stimmung, das ist ein Anliegen, wo wir immer haben wollen und wo wir alles dran gehen, aber es geht eigentlich nicht um das. Oder suchen wir seine Gegenwart. Und wenn ich dann einmal enttäuscht bin, bin ich enttäuscht, weil etwas nicht so gelaufen ist, wenn ich es jetzt mir schön gefunden hätte und gefallen hätte, oder weil ich Gottes Gegenwart nicht gespürt habe. Oder mir hat es eben gefallen, es ist alles Kackwurst gsi, was wir heute im Gottesdienst gemacht haben, aber ich bin Jesus begegnet. Wie cool wäre denn da? Vielleicht müssen wir mal ein bisschen mehr, mehr mischbauen, damit dann der Kern wieder rauskommt. So. Es geht darum, dass mir Jesus begegnet. Um das geht es. Ah, ich muss noch viel sagen. Das muss ich noch sagen. Manche Leute glauben, dass Kirche Gott ist. Und sie sind mega enttäuscht, wenn Kirche oder Christen nicht das machen, was Gott will machen, respektive nicht vollkommen sind. Aber da muss man wirklich gut trennen. Also weder wir als Kirche noch wir als Gläubige sind Gott. Gott ist Gott und Kirche ist seine Brut. Kirche, wir Gläubige, lieben Gott. Und wir gehen alles dran, und das ist auch der Auftrag von der Kirche, dass wir ein Kanal sind von Gottes Liebe in dieser Welt. Aber ab und zu ist das Problem, dass wir nicht, ab und zu, sehr viel Mal, dass wir nicht vollkommen sind. Aber wir sind nicht Gott. Ab und zu, aber da bin ich vielleicht auch an meinem Beruf, verstand ich es nicht ganz, dass die Leute so Mühe haben mit Christen, die Fehler gemacht haben. Ja, es wäre schon cool, wir wären vollkommen und fehlerlos und würden allen da sagen und immer da machen, was richtig ist und so. Aber wir sind sie, weil wir sind ja nicht Gott. Aber wir gehen alles daran, dass wir ein Kanal Gottes sind. Und das führt mich so zum letzten Gedanken. Noch ganz kurz, mögt ihr noch? Ich habe vergessen, meinen Timer einzustellen, der ist immer noch auf Null und dort hinten hat es keinen Bock, keinen Timer. Aber das macht nichts, dann kann ich einfach reden, bis ich fertig bin. Anyway, aber da will ich noch sagen, das Grab von Jesus ist leer und auch unser Grab ist leer, wenn wir an Jesus glauben. Bildlich gesprochen. Unser Grab von unseren Verletzungen, von der Schuld, die wir uns gegen Gott, gegen Menschen und so weiter, wenn wir Jesus kennen, haben wir alles dürfen am Kreuz ablegen und es ist weg. Unser Grab ist leer, wir leben nicht mehr als Tote, sondern wir sind jetzt auferweckt, heisst im Römerbrief, und leben mit Jesus zusammen. Wir leben. Und zwar leben wir so, wie es Gott denkt hat und so, wie er es will, und wir lernen in dem Leben hinein. Aber wir leben, wir sind nicht mehr im Grab. Und jetzt Verrückte ist, dass ich den Eindruck habe, ab und zu kriechen wir wieder in die Höhle zurück. Und manche Leute merken gar nicht, dass sie in dieser Höhle im Grab leben. Sie sind verletzt. Das darf auch sein. Das darf auch sein. Aber diese Verletzung darf nicht unser Leben prägen. Und irgendwann, wenn es Zeit ist, müssen wir diese Verletzung und dürfen sie auch ablegen mit Jesu Hilfe. Manche Leute verletzen ständig andere, weil sie sich nicht sagen lassen von Gott, hey, da ist noch ein Charakterzug, der einfach noch den sollte ändern. Manche verletzen andere Menschen oder Gott, weil sie nicht hören, dass sie müssen die Sucht jetzt endlich nach so vielen Jahren bewusst am Kreuz ablegen und mit Jesu Hilfe dagegen ankämpfen. Viele leben noch im Grab, aber eigentlich will Jesus, dass wir als Auferstandene leben. Und darum habe ich auch den Titel geschrieben, vielleicht kannst du die Folie mal vorwerfen, echt auferstanden oder wirklich auferstanden, darum leb echt und fröhlich deinen Glauben. Und ich will wie beides gesagt haben, dass wir echt und fröhlich unseren Glauben leben. Aber, und an dieser Stelle muss ich sagen, das liegt auch an uns. Und darum noch die Geschichte, und zwar nicht, dass wir es machen können, aber wir können dafür sorgen, dass der Auferstandene in uns hinein wirken kann. Ich will das Bild so ein bisschen an Schluss bringen. Hüter deiner Seele. Es gibt so eine Geschichte, ja, sie wahrscheinlich vor Jahren schon mal erzählt, macht ja nichts. Es gibt so eine Geschichte, wo ein Dorf gelebt hat von einer grossen Quelle. Und so oben in den Bergen hat ein alter Mann gelebt und hat immer geschaut, dass die Quelle sauber bleibt. Und eines Tages hat der Stadtrat befunden, der Mann ist uns zu teuer dort oben. Ist ja auch noch alt und weit weg und überhaupt, und der geht auch ohne. Und haben ihm gesagt, du musst den Dienst nicht mehr tun, haben ihm auch nichts mehr bezahlt dafür. Und dann spannend war, dass das Dorf ganz lange Zeit keine Veränderung gemerkt hat. Alles gut gelaufen. Aber so ganz langsam hat sich das ein bisschen eingeschlichen, dass plötzlich das Wasser nicht mehr so fein war, dass plötzlich mehr Leute ein bisschen krank geworden sind, dass das Wasser sogar ein bisschen weniger geworden ist und es ist irgendetwas nicht mehr gut gewesen. Und dann sind alle vom Dorf zusammengekommen und haben beraten, was ist das Problem und so. Und irgendwann haben sie gemerkt, ah ja, wir haben ja den Mann entlassen dort oben. Komm, wir setzen den wieder ein. Und sie haben ihn wieder eingesetzt. Und nicht alles ist auf einen Tag anders geworden, aber relativ schnell und gleich mit der Zeit wieder gesund und heil. Fazit von dieser Geschichte: Wir können es nicht machen. Veränderung in unserem Leben. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen den lebendigen Jesus, der uns hilft, der uns tröstet, der uns leitet, ja, der uns heilt und so weiter. Aber was wir machen können, ist die Quelle putzen, dass er zu uns reden kann. Und das ist unser Job. Schauen, dass nichts zwischen ihm und uns ist. Das ist unser Job. Und lasst uns lernen aus dem heraus, echt und fröhlich immer mehr lernen, wie redet denn Gott zum Beispiel. Das ist etwas, was mich, seit ich da bin, eigentlich seit 3, 4, 5 Jahren, also ich bin noch nicht so lange da, aber seit 3, 4, 5 Jahren ist das eines meiner allergrössten Hauptanliegen für mich persönlich. Ich will noch mehr und noch besser und noch schärfer Gott reden hören. Das gehört auch zu dem Putzen. Ich will ihn klar hören. Und wenn wir das suchen, dann werden wir das finden. Und dann führt es in den Elefantien mit eines meiner Lieblingsbilder. Wir müssen noch schauen, dass die Quelle läuft. Aber nachher ist es eigentlich eine mega coole Geschichte, wie wir dürfen unter dem Segen und unter dem Leiten vom Heiligen Geist und vom lebendigen Jesus leben. Er möge uns da allen schenken und helfen dabei. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du echt und wirklich in unserer Mitte lebst. Wir haben dich als Kirche schon so oft erleben und wir wollen dich dafür ehren und dir Danke sagen. Aber ich glaube, auch jeder von uns hat dich schon erleben und merken, mol, du lebst, mol, du bist da. Und ich spreche dir jetzt zu, auch in deiner Lebenssituation, er ist wirklich bei dir. Vielleicht brauchst du einen Freund, der dir zuspricht, und das ist das, was Jesus jetzt macht. Er spricht dir zu, Freund forever. Und er spricht dir zu, ich bin da und helfe dir. Ich tröste dich, ich leite dich. Ich gebe dir Weisheit, ich rede. Ich helfe dir auch lernen, immer besser zu hören. Und wenn du jetzt da bist und sagst, ich bin noch gar nie so richtig verbunden worden mit Jesus, dann will ich auch jetzt mit dir beten und du darfst innerlich mitbeten. Und wenn du da mitbetest, dann wird es passieren. Jesus Christus, ich bin noch gar nie so richtig mit dir verbunden gewesen, aber ich will's. Komm du in mein Herz hier, komm du in mein Denken hier. Erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist. Und danke viel, viel mal, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dass du jetzt etwas Neues in mir machst. Amen. Amen.